Erfurter Bücherbar Podcast. Bücherbar, die Sendung für Autorinnen und Autoren auf der freien Sendefläche hier auf Radio Frei, immer am dritten Mittwoch im Monat ab 14 Uhr. Herzlich willkommen zur Bücherbar im Monat September. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für die Auswahl der Beiträge und der Musiktitel. Ich begrüße heute seit langer Zeit wieder einmal Ingrid Anne hier im Studio. Herzlich willkommen, liebe Ingrid. Wir haben uns seit 5 Jahren hier im Studio nicht gesehen.
Hallo, lieber Richard Schäfer. Ich 5 Jahre, wirklich, wirklich und wahrhaftig. Das ist erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Und es lagen ja auch sehr merkwürdige Jahre dazwischen, die ja letztendlich auch noch nicht so ihren Abschluss gefunden haben.
Richtig. Und darüber wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Natürlich auch das ganze literarische Schaffen, was in diese Zeit gefallen ist, aus deiner Seite ein bisschen beleuchten. Diese Corona-Zeit war eine schwierige, eine wichtige Etappe. Und es heißt, die Autorinnen und Autoren haben sich in dieser Zeit die Finger wund geschrieben. War das bei dir auch so?
Zum Glück hatte ich eine Anfrage vom Bertuch Verlag aus Weimar, für den ich schon mal dieses Buch geschrieben hatte, Esel Erasmus unterwegs im sagenhaften Erfurt. Die wollten so etwas Ähnliches, nur über Weimar, weil der Verlag ja auch in Weimar angesiedelt ist. Und da habe ich lange mit mir gegrübelt, ob ich das mache oder nicht. Das war so, die Anfrage kam kurz bevor das mit Corona losging. Und dann habe ich mich doch da reingestürzt, weil es für mich für 2 Jahre lang ungefähr die Möglichkeit war, in Vergangenheiten abzutauchen und verschiedene Personen zu treffen, die früher gelebt haben. Und das war für mich eigentlich die Rettung. Denn dieses erste Corona-Jahr, das war für mich ganz, ganz finster. Also da hatte ich wirklich auch seelische Abstürze, weil alles ausgefallen ist an Möglichkeiten, überhaupt ein bisschen Geld zu verdienen. Also ich habe monatelang nichts verdient, nichts, gar nichts. Und ich sage immer, das war das Jahr der abgesagtesten und ausgefallensten Lesungen, weil eben da nichts möglich war. Und voriges Jahr war das schon ein bisschen besser. Da gab es die Möglichkeiten, da wurden Möglichkeiten geschaffen, mit Lesungen auch ein bisschen Geld zu verdienen, zum Beispiel in Alten- und Seniorenheime zu gehen. Das habe ich natürlich dann genutzt. Aber so die eigentliche seelische Rettung für mich war wirklich dieses Schreiben eines neuen Buches, was dann wahrscheinlich nächstes Jahr erscheinen wird.
Wie hast du denn die Zeit gesundheitlich überstanden? Bist du von Corona befallen worden oder hast du aufgrund starker Ellbogen alles abblocken können?
Ich bin 3-mal geimpft und also die letzte Impfung war im Dezember und Ende Januar hat es mich dann doch erwischt. Ich weiß beim besten Willen nicht wo und wie und was. Lag ich dann einen Tag richtig flach und dann ging es aber wieder. Also ich habe dann nur noch viele Wochen lang gehustet, also so einen permanenten Husten gehabt und hatte ein bisschen Sorge, weil da schon Lesungen geplant waren, dass ich die überstehe. Aber ich habe die alle gut überstanden. Da habe ich mich sehr gefreut, dass es alles geklappt hat.
Man hat ja als Autor dann immer die Angst, dass es auf die Stimme schlägt und dass man irgendwann nicht mehr lesen kann. Und das ist natürlich nicht so erbaulich, ne, für einen Autor, der mit dem Publikum in Kontakt bleiben möchte.
Also es war so eine Angstnummer mit der Stimme, ob das hält, weil durch dieses viele Husten war die wirklich sehr angeschlagen, aber ich kann es wieder. Es geht wieder, es klappt.
Gut, dann drücke ich dir die Daumen, dass das auch für die nächsten Jahre so bleibt.
Danke.
Wenn du dich mit einem literarischen Thema wegbegibst von Erfurt nach Weimar, da sind natürlich erstmal doch ein paar aufwendige Recherchen notwendig, außer dem, was du jetzt vom Allgemeinwissen schon mitbringst. Wo hast du angefangen bei diesen Recherchen?
Ich habe im eigenen Bücherregal gefahndet und dann habe ich zum Glück, war ja wie gesagt in der Corona-Zeit, habe ich durch Zufall mitgekriegt, dass die Bibliothek in Jena angekündigt hat, dass sie schließen will für eine bestimmte unbestimmte Zeit. Und da dachte ich, oh, das wird Erfurt bestimmt auch treffen, vielleicht 1-2 Tage später. Ich bin in die Stadt gefahren, ich habe alles eingesackt, was ich nur irgendwo finden konnte. Und dann konnte ich diese Bücher ja zum Glück auch sehr lange behalten. Das war so meine wichtigste Quelle. Ich wäre gern nach Weimar in die Bibliothek gefahren, aber es ging ja alles nicht. Aber ich habe dann auch sehr viel auch im Internet gefunden, was weiß ich, Filmbeiträge über Klassik oder über die Leute, die da mit da beteiligt waren. Für mich das Spannende war, ich hatte natürlich schon gewisse Voraussetzungen, weil ich ja schon mal mit meinem Mann zusammen ein Büchlein über Schiller geschrieben habe. Das war ja schon ein bisschen die Zeit. Aber ich war selber erstaunt, wie viel Neues ich erfahren habe. Und für mich ist es immer das Spannende, etwas Neues zu erfahren, weil ich das dann gern weitererzählen möchte. Und das habe ich versucht, in diesem Manuskript zu bewältigen.
Also Neues in dem Sinne, was bisher nicht in den Geschichtsbüchern gestanden hat oder nur am Rande erwähnt wird, also nicht diese großen globalen Sachen, von denen ohnehin jeder was weiß.
Naja, ich denke schon, dass es irgendwo stand. Ich habe ja nichts erfunden. Aber so bestimmte Zusammenhänge so zu erzählen, dass sie möglichst auch Kinder verstehen, denn es ist wieder gedacht, dass es für Kinder schon geeignet sein soll, ich sage es mal so, vielleicht ab 12. Also da diese großen Persönlichkeiten vorzustellen, Bach, Cranach, Luther ist nicht dabei, Entschuldigung, Goethe, Schiller, all diese, bis hin zu Anna Amalia und Maria Pawlowna, die auf ein paar wenigen Seiten so vorzustellen, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle, dass ich aber diese Figuren lebendig werden lasse. Das war für mich so das eigentliche Anliegen, denn ich wollte ja keine literaturwissenschaftliche Abhandlungen über die Werke Goethes oder so schreiben. Da gibt's ja schon Regalmeter über Regalmeter, die das leisten, sondern ich wollte einfach diese Person ein bisschen in ihrer Art lebendig werden lassen.
Ja, klar, ein hohes Anliegen. Aber jetzt mal aus meiner Sicht, wenn man sich mit einem literarischen Stoff nach Weimar begibt, dann weiß man natürlich, dass man, da sind die ersten Kritiker schon aufgestanden, da hast du noch nicht den Füller richtig in die Tinte getaucht. Das ist natürlich ein Metier, das man immer irgendwie so ein bisschen beachten muss. Wie bist du mit dieser Sache umgegangen? Weggedrückt.
Ich glaube, die findet man bei jedem Thema. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas Historisches schreibe, muss ich damit rechnen, dass jemand kommt und sagt, du, das stimmt aber nicht. Damals gab es noch keine Kartoffeln oder so. Nur als Beispiel, ja. Da gibt es immer welche, die das dann wissen, was ich eben noch nicht wusste. Ich lese das auch bei anderen. Ich habe jetzt vor kurzem einen Roman einer Kollegin gelesen und da sind eben zwei Anachronismen drin. Also Dinge, die es zu der Zeit wirklich nicht gab. Und dann halte ich die Klappe und sage, okay, passiert jeden Mal.
Ja gut, aber gerade in Weimar ist ja die Zahl der Kritiker wahrscheinlich so, gerade in literarischen und historischen Sachen.
Sollen sie mal. Ist meine Geschichte.
Gut, und die kommt in diesem Jahr noch raus?
Nein, nächstes Jahr. Also das muss noch lektoriert werden. Kann sein, dass ich hier und da noch ein bisschen kürzen muss oder überarbeiten oder keine Ahnung. Und dann soll es auch noch illustriert werden. Und das ist also, den Stand weiß ich jetzt noch gar nicht. Also ich, nächstes Jahr ist lang. Mal schauen, wann.
Also der erste Termin ist immer Leipziger Buchmesse, ne? So das sie wird, denn stattfindet.
Das wird nicht zu schaffen sein. Selbst die ist ja schon verschoben auf Ende April, glaube ich ja, Ende April. Aber ich denke mal, das wird noch ein bisschen dauern.
Gut, also mit diesem Thema hast du die Corona-Zeit so nahezu ausgefüllt, ja, in der schriftstellerischen Arbeit. Nun ist ja im vergangenen Jahr Erfurt mit der Buga versehen gewesen, ich will nicht sagen heimgesucht worden. Und da gab es ja auf dem Buga-Gelände, auf der Eger auch den Lesebaum. Mhm. Sehr schön, eigentlich unter einem großen schattigen Baum, der zusätzlich noch bestrickt worden ist, was also immer so ein Hingucker ist. Da durften Autorinnen und Autoren lesen. Es gab eine kleine Bühne. Die Kinder saßen da auf der Wiese drumherum. Da hast du also auch gelesen. Was sind deine Erfahrungen damit?
Ich hatte zum Glück mit dem Wetter. Das ist ein großes Plus. Also ich hatte, es war für mich ein Geschenk. Es war, ich weiß gar nicht, ob das die erste Lesung nach einer längeren Zeit war oder so. Jedenfalls hatte ich echt Glück. Es war Samstagnachmittag. Die sind immer nach Samstagnachmittag, diese Veranstaltungen. Das Publikum strömte herbei, setzte sich auf die Sitzsäcke, auf die Liegestühle, auf die Stühle, die dahingestellt wurden. Und ich hatte ein breites Publikum und auch zum Glück auch Mikrofon, weil ja hinten das Laufpublikum weiterging. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also das ist, ich hatte auch guten Draht zu den Kindern, die dabei waren. Das funktionierte sehr gut und ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit.
Und diese Möglichkeit hast du in diesem Jahr auch immer wieder mal aufgreifen dürfen,
ja,
muss man so sagen.
Ja, jetzt am kommenden Samstag, also am, was ist das, 3. September, das zweite Mal. Also ich war vor ein paar Wochen mal dort und jetzt nochmal, also zweimal dieses Jahr.
Wer hat denn da die Regie über diesen Lesebaum? Ist das der Schriftstellerverband?
Nein. Das läuft über, bei der Buga angesiedelt sind Leute, die diese Kulturveranstaltungen organisieren. Mit denen hatten wir auch Kontakt aufgenommen, lange vor der Buga, als Schriftstellerverband, weil es nicht nur diese Lesungen unterm Lesebaum gab, sondern auch noch Lesungen im Karl-Förster-Garten. Ja. Und die hatten wir tatsächlich über den Schriftstellerverband organisiert und vorbereitet, dass sie da auch einmal wöchentlich stattfinden konnten. Da hatte ich nun allerdings Pech. Das war, hat es geregnet, es setzte gerade der Regen ein. Und es war auch eine ungünstige Zeit. Das war abends, als die Buga sich dann schon allmählich leerte und dann strömten die Leute, die nur einen Tag in Erfurt waren, dann eben noch zum Petersberg, spätestens dann. Und aber die Leute, die da, das waren Erwachsene, das waren Lesungen für Erwachsene. Und da habe ich aus diesem Buch gelesen, was auch kurz vor Koronien erschienen ist, dieses Märchenhafte Geschichten, diese Sammlung, Ein Kleid ganz aus Schnee, erschien im Verlag Tasten und Typen in Bad Tabatz, wofür ich unendlich dankbar bin, dass ich meine Märchen mal in ein Buch zusammenfassen durfte. Und das habe ich dort vorgestellt. Also für Erwachsene und beim Lesebaum, das sind vorrangig Veranstaltungen für eigentlich Veranstaltungen für Kinder. Und natürlich sitzen auch Erwachsene mit dabei.
Also die Veranstaltungen im Förstergarten waren eigentlich inhaltlich gut durchdacht und gut geplant, aber vom zeitlichen Image her hatte ich auch so den Eindruck, ich bin zweimal gewesen, da sind doch die Leute mehr im Abgang gewesen und es sind nur zielgerichtet die gekommen, also ich will mal sagen, die Fans der Autoren, die saßen da und das war jetzt überschaubar.
Ich hatte, auch da hatte ich wirklich Glück, also wie gesagt, ich konnte es durchführen mit leichtem Nieselregen. Und da waren auch Leute von ganz woanders her und die waren ganz begeistert und haben dann auch gleich das Märchenbuch mitgenommen, weil sie das toll fanden.
Eigentlich die Lokalität ist da sehr schön. Also,
ja, auf jeden Fall.
In beiden Teilen da und das könnte der Eger also auch so ein bisschen noch einen künstlerischen, literarischen Touch verhelfen, den sie eigentlich auch verdient hätte. Ne? Die Bücherbar mit Richard Schäfer, jeden dritten Mittwoch auf der freien Sendefläche von Radio Frei ab 14 Uhr. Gast in der Bücherbar ist heute die Erfurter Schriftstellerin Ingrid Annel. Ingrid, nun hast du jetzt drei Bücher mitgebracht und auf die wollen wir nochmal eingehen. Ich glaube, in der letzten Sendung mit dir zusammen hatten wir hier das Thüringen-Buch besprochen. Das war dieses Wanderbuch mit ganz vielen Tipps und Ideen, die man also im Thüringer Wald verbringen kann. Das Buch ist abgeschlossen, da gibt es auch keine zweite Auflage, oder?
Ich muss ein bisschen korrigieren. Das ist kein Wanderbuch, das heißt Wissensspaß für schlaue Kinder und geht also nicht nur durch den Thüringer Wald, sondern durch Gesamtthüringen. Und da habe ich Thüringer Regionalgeschichte aufbereitet für Kinder. Also wie haben die Leute sich früher ernährt? Wie haben sie sich gekleidet? Wie ist überhaupt diese Landschaft entstanden und so? Und das, naja, das ist lange abgeschlossen. Ich mache immer mal noch Lesungen draus. Das funktioniert auch noch sehr gut.
So, wie kam der Haifisch in den Thüringer Wald?
Ja, genau.
Gab es den Bratwurstsaurier oder so? Vielleicht kann man den noch mal entdecken. Solche Sachen waren das. So, nun hast du aber in der Zwischenzeit dich weiteren Themen gewidmet. Ein Thema, da würde ich gern drauf eingehen. Jonna im Labyrinth der Zeit. Da tauchst du ein in die mittelalterliche Geschichte. Und die mittelalterliche Geschichte ist ja nicht nur in Erfurt dadurch gekennzeichnet, dass sie über Kinder so gut wie nichts aussagt. Also die Geschichtsschreibung, wenn ich in den Chroniken lese, da steht dann mal drinne, des Müllers Töchterlein Clara ist im Mühlbach ersoffen. Aber ansonsten spielen Kinder in der Geschichtsschreibung eine sehr geringe Rolle. Und wenn du jetzt hier, also ich verrate mal so viel, da kommen wir dann noch drauf, einem Mädchen oder mit Hilfe eines Mädchens mittelalterliche Geschichte den Kindern nahe bringst, dann ist das natürlich auch ein Stückchen, ich will mal sagen, Neuland, das du betrittst, denn da ist viel Fantasie gefragt, aber auch viel Sachkenntnis.
Ja, also fangen wir mal mit der Sachkenntnis an. Ich habe das ja nun ganz konkret angesiedelt im Jahr 1512, Übergang zu 1513 im mittelalterlichen Erfurt. Und da musste ich unglaublich viel recherchieren. Und ich war auch, also an dem, das ist ein Roman für Jugendliche und für Erwachsene. Und ich war ein paar Mal drauf und dran, es ihn nicht weiterzuschreiben, weil mir Details fehlten, weil ich manchmal nicht wusste, was hat damals ein Brot gekostet? Und ich habe mir die Finger wund recherchiert und ich habe nicht herausgefunden, was ein kleines Brot damals gekostet hat. Da dachte ich, oh, ich muss das aber wissen, sonst kann ich es nicht weiterschreiben. Okay, ich habe dann irgendwann mal eine andere Lösung genau für diese knifflige Stelle gefunden. Aber ich habe unglaublich viel recherchiert. Also ich habe alles, was übers Mittelalter zu finden war, habe ich gelesen und habe dann auch Regalmeter zu Hause, mittelalterliche Geschichte stehen. Und ja, und es soll aber nicht, das ist ja immer nur der Hintergrund. Ich will ja jetzt nicht ein Sachbuch wie war Geschichte, Kulturgeschichte des Mittelalters schreiben, sondern ich brauche ja diese Information nur um da Atmosphäre reinzubringen in diese Geschichte.
Um dem Leser im Prinzip glaubhaft zu vermitteln, so könnte es gewesen sein.
Ja,
anhand
genau.
der historischen Fakten sind diese und jene Handlungsweisen, Entscheidungen möglich.
Ja.
Das ist eigentlich so der Hintergrund. Und da möchte man natürlich, das ist der Ehrgeiz der Autoren, möglichst authentisch sein und zwischen den Fakten also die Geschichten anordnen. Das ist so. Ne? Und warum hast du dich für ein Mädchen entschieden?
Liegt nahe. Ich bin ja auch eins gewesen.
Ja, weil sonst sind ja immer Ritterknappen und was weiß ich, die Helden. Und ich finde das auch richtig, dass die Rolle der Mädchen da mal dargestellt wird und dass man da also auch über ihr Fühlen und Denken hineinkommt. So ganz einfach ist es ja für diese Jonna nicht. Im Labyrinth der Zeit heißt es, sie wird zurückversetzt.
Ja, aus der heutigen Zeit.
Aus der heutigen Zeit in das Jahr 1512. Das ist natürlich... Ich würde es mir manchmal wünschen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, was da in einem Kopf vorgeht oder auch an Veränderungen. Das ist ja alles fremd.
Ja, es ist...
Von der Sprache bis zur Kleidung, bis zur Ernährung und so weiter.
Ja, alles. Ja.
Und das hast du alles erfasst und beschrieben?
Nicht beschrieben. Ich habe es benutzt, um die Geschichte lebendig werden zu lassen. Also nochmal zur Frage zurück, warum ein Mädchen... Die Jonna ist eine Ich-Erzählerin. Sie erzählt diese Geschichte, die sie erlebt hat. Und ich glaube, ich kann mich einfach in weibliche Wesen doch ein bisschen besser hineinversetzen als in ein männliches Wesen. Es ist auch eine kleine Liebesgeschichte mit dabei. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen schöner aus dieser Sicht. Ich wollte, dass sie... Ich weiß gar nicht, wie das alles... Es ist wirklich gewachsen, diese Geschichte über Jahre, muss ich sagen. Es ist wirklich über Jahre gewachsen. Und ich weiß gar nicht, was ich ursprünglich geplant habe. Ob ich sie gleich zu einem Apotheker in die Lehre schicken wollte, aber das war dann ein bisschen unpraktisch und deswegen die Magd bei dem Schneider, das ist auch sowas Handfestes eigentlich und ja, so hat sich dann das gefügt und ja, für sie ist alles neu. Das ist dieser Schock, dann plötzlich in einer anderen Zeit zu sein und das erstmal begreifen zu müssen, dass die Stadt zwar noch immer die Stadt ist, dass der Domplatz immer noch, ich habe ein bisschen gemogelt, ich weiß, dass dort damals Häuser standen, die habe ich jetzt wirklich weggelassen. Es ist nicht alles hundertprozentig so, wie das jetzt ist. Wenn mir jemand sagt, dieses Gemälde, was da eine Rolle spielt, das hängt aber nicht im Stadtmuseum, sondern im Rathaus, da würde ich sagen, ja, ich weiß und ich habe es ganz bewusst ins Stadtmuseum gehängt, weil ich das besser fand. Also ich habe mir da ein paar Freiheiten genommen, was Details betrifft, aber so historische Bezüge hoffe ich, dass ich das alles richtig gemacht habe.
Also ich habe das Buch nicht gelesen, noch nicht, aber du machst mich ein bisschen neugierig. Wenn die Jonna in das Jahr 1512 versetzt wird, nimmt sie da Erfahrung, Bewusstsein, Kenntnisse aus der heutigen Zeit mit in die Frühzeit hinein?
Natürlich, das ist ja alles dabei, das hat sie ja alles im Kopf und das steht ihr eben auch manchmal im Weg, weil sie begreift, dass sie das lieber nicht so rum erzählen soll, dass sie aus einer anderen Zeit kommt, weil das eben auch Teufelswerk und Blendwerk sein könnte und sie sich damit in Teufelsküche begibt. Also deutet sie das mal an, aber dann hält sie doch sehr schnell die Klappe und versucht sich da einzufügen, will aber immer wieder ausbrechen, denn sie will ja zurück in ihre Zeit. Und sie ist auch ein bisschen zerrissen, weil sie sich ja in den Sohn des Schneiders verliebt und eigentlich irgendwo ihn dabei haben möchte. Aber andererseits will sie auch zurück in ihre Zeit. Sie will das Leben leben, was sie sich eigentlich vorgestellt hat. Und das wäre nicht gewesen, Magd zu werden und vielleicht für den Rest des Lebens Magd zu bleiben. Das war nicht ihr Lebensplan. Und dieses Lavieren dazwischen, zwischen diesen Optionen, das spielt da auch eine große Rolle.
Und das trifft natürlich auch so ein bisschen die Jugendlichen, die also auch in einer Zeit, wenn sie 12, 14 sind, viele Entscheidungen treffen müssen oder möchten, von denen sie die Tragweite gar nicht so übersehen können. Mhm. Und wenn Jonna dann in einer anderen Zeit, wie du schon sagtest, also merkt, dass sie nicht alles sagen darf, weil die Leute anders denken, anders sprechen, anders fühlen und auch anders handeln, da kommt man also mit der heutigen Sache, also mit dem heutigen Denkweisen nicht hinein oder schwer, ne? Also ohne, dass man aneckt. Ne? Das ist also ein schwieriges Kapitel. Mhm. Aber ein schönes Thema, glaube ich.
Ne? Ja, zumal für mich der Auslöser für diese ganze Geschichte war die Tatsache, dass ich vor vielen, vielen, vielen Jahren mal gehört habe, dass der historische Faust tatsächlich in Erfurt gewesen ist. Und das war für mich so der Ausgangspunkt zu überlegen, dem wäre ich gern begegnet. Ich persönlich wäre diesem Mann gern begegnet. Und deswegen habe ich diese Jonna losgeschickt, weil das möglicherweise über Jahrhunderte weg ihr Vater sein könnte. Wie das alles zusammenhängt, das ist natürlich sehr, ist im Roman ausgeführt. Und das, ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte. Zumal sie ihm gegenüber offen ist. Also sie erzählt aus der heutigen Zeit und gibt ihm wiederum damit Impulse. Sie erzählt ihm zum Beispiel von dieser Vorlesung, die er dann angeblich im Kollegium Maius gehalten hat und diesen Polyphem, diesen einäugigen Riesen heraufbeschworen hat. Die erzählt ihm davon, dass dieses Bild gibt. Sie erzählt ihm, dass es in Erfurt eine Faustgasse gibt. Sie erzählt ihm von den Sagen, die Jahrhunderte später über ihn erzählt werden. Und das stachelt in dem Roman seinen Ehrgeiz an, all diese Dinge zu tun. Und er hält dann diese Vorlesung im Roman natürlich auf Impuls von Jonna. Aber Jonna ist dabei und erlebt das jetzt mit, was sie immer nur auf dem Gemälde gesehen hat. Und das ist so ein kleiner Salto im Roman. Das ist so ein kleiner Zirkelschluss.
Ingrid, wir werden jetzt das Thema Jonna im Labyrinth der Zeit abschließen, weil ich merke, du steckst sofort da drin, du quillst über vor Begeisterung ja. auch. Also das ist hoffentlich ein schönes Buch geworden ist, dass es also auch den Weg findet in Schulklassen.
Ich hoffe sehr. Das ist im Moment ein bisschen schwierig, überhaupt in die Schulen reinzukommen. Das war ja im zurückliegenden Schuljahr auch nach wie vor schwierig, weil ich glaube, sobald Unterricht stattfinden konnte, hatten die Lehrer einfach andere Dinge im Kopf, als jetzt
eine Autorin einzuladen
und ein bisschen Spaß zu machen jetzt, sag ich mal.
Klar. Gut, also jetzt verlassen wir das Mittelalter und gehen in
Schade eigentlich, aber man kann das Buch ja lesen. Und ich will es einfach nur sagen, es sieht aus, als sei es nur ein Jugendbuch, aber ich habe schon von etlichen Erwachsenen gehört, dass sie das mit großem Vergnügen gelesen haben.
So, jetzt kommt nochmal die Ketzerfrage. Du hast vorhin gesagt, du hast jetzt meterlange Bücherregale an Recherchestoffen zusammengetragen und da könnte ich mir bei dir vorstellen, es wird nicht bei der Jonna bleiben, es wird vielleicht noch das eine oder andere Buch in dieser Richtung nachfolgen, weil du hast ja schon recherchiert, da ist ja schon ein Basiswissen da, an das du oder wo du andere Handlungen, andere Personen anhängen kannst und die Geschichte entweder ergänzen, fortsetzen oder weiterführen kannst.
Weiß ich nicht. Im Moment habe ich da, natürlich habe ich immer mal so den Juckt's irgendwo, aber im Moment habe ich gar keinen Plan. Ich mache jetzt Schreibpause.
Gut, dann lassen wir Jonna jetzt im Labyrinth und gehen zurück in die Botanik. Floriane Blütenblatt ist da eine der Hauptgestalten, die durch die Blätter oder den Blätterwald geistert. Und da gibt es also bereits zwei Bücher davon.
Ja. Das ist eine ganz lustige Sache, wie das entstanden ist. Ich bin ja nicht bei großen Verlagen, sondern das sind immer so kleine Verlage. Bertuch ist klein, Bad Taberts Tasten und Typen ist klein. Und das ist der Grätz Verlag. Für die habe ich schon mal die schönsten Märchenklassiker nacherzählen dürfen. Und für den Grätz Verlag arbeitet Silke Leffler. Wer die Illustrationen sieht, wird sagen, ach, die ist das, die erkennt man. Die macht ganz viel Papeterie, so Postkarten, Weihnachtskalender und solche Sachen, ist eigentlich überall zu finden. Und die wollte gern mal wieder ein Kinderbuch schreiben. Illustrieren wollte sie. Und da wurde ich gefragt, ob ich vielleicht eine Geschichte hätte für Silke Leffler. Und habe ich so in meinem Fundus gekramt und habe mal ein paar Sachen hingeschickt, damit die wissen, was ich so schreibe. Und das passte alles nicht so richtig. Dann habe ich gedacht, okay, ich guck mal, was die Silke Leffler gern zeichnet, was ihr liegt, welche Bildwelten ihre sind. Sehr fantasievolle Bildwelten übrigens. Und da habe ich festgestellt, sie mag gern so skurrile kleine Wesen, so Elfen und sowas. Und sie mag gern Pflanzen und Blumen. Das ist so, das macht sie auch ganz besonders gern. Und skurrile Stadtlandschaften. Und da habe ich gedacht, okay, Gartenelfe, ich schreibe über eine Gartenelfe. Ja, das war der erste Plan. Aber es ging nicht los im Kopf. Und dann habe ich überlegt, wie könnte die heißen. Habe lange überlegt und dann kam ich auf Floriane. Und erst als ich den Namen hatte, dann wurde sie lebendig in meinem Kopf. Und dann habe ich die Geschichten geschrieben. Das sind inzwischen 2 erschienen. Das erste heißt Floriane Blütenblatt und die Zeit im magischen Garten. Und das zweite, das ist dieses Jahr erschienen, heißt Floriane Blütenblatt und die kleinste Hexe der Welt. Und hab's hingeschickt an den Verlag und auch an Silke Leffler. Und dann kam erstmal gar keine Reaktion. Dachte ich, ach, schade, ist wahrscheinlich wieder nicht das Richtige. Und dann habe ich mal nach ein paar Wochen vorsichtig nachgefragt. Und dann sagte Silke Leffler, ach, das ist so toll geworden. Sie hätte das Gefühl, ich hätte eine Weile in ihr gelebt. Also habe ich wirklich so ziemlich genau das getroffen, was
sie
mag.
Seele getroffen.
Mhm. Und dann habe ich ihre Bilder gesehen, ihre Illustrationen und dachte, so habe ich es mir vorgestellt. Und bei vielen Details war ich dann trotzdem so überrascht und habe immer gedacht, so hätte ich es mir niemals vorstellen können. Also das ist wirklich, das ist so wahrscheinlich so ein bisschen Ping-Pong. Also sie illustriert und das gibt mir wieder neue Ideen, neue Impulse. Und das ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit.
Ingrid, dieser Weg von der Illustratorin zum Text, der ist ja auch nicht so gewöhnlich. Ne? Im Prinzip schreibt man ja ein Buch, der Illustrator wird dazugesetzt und dann macht er Bilder. Und du hast ja überlegt...
Nein, es war nicht... Ich habe zuerst den Text geschrieben. Der Text war zuerst da.
Ach so.
Aber ich war inspiriert von allen Illustrationen, die sie anderswo hat.
Okay. Den Podcast zur Sendung können Sie auf den gängigen Plattformen von Spotify, Anchor FM nachhören. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten. Ingrid Annel liest jetzt einen kleinen Auszug aus dem Buch Jonna im Labyrinth der Zeit. Das Buch ist erschienen im Bertuch Verlag in Weimar im November 2021.
Also, ich lese den Anfang. Da taucht der Name Jakob auf, das ist der Sohn des Schneiderlehrlings. Finde ich dich hier, Jakob? Seit Wochen suche ich dich, suche dein Gesicht, deine tiefdunklen Augen. In jeder freien Minute bin ich unterwegs, laufe kreuz und quer durch die Stadt, durch die verwinkelten Gassen. Suchst du auch nach mir? Oder hast du mich längst aus deinen Gedanken gestrichen? Schon einmal habe ich so ausdauernd die Stadt durchstreift, auf der Suche nach meinem Vater. Habe ich ihn gefunden? Ich weiß es nicht, werde es vielleicht nie wissen. Aber das ist mir im Moment nicht wichtig. Du bist mir wichtig. Du fehlst mir, Jakob. Fehlst mir so sehr, dass ich zerrissen bin zwischen den Zeiten. Zwischen der Zeit, die wir miteinander hatten, und der Zeit, die ich nun allein auf den Schultern mit mir schleppe. Ich möchte sie abwerfen, die Zeit, möchte sie luftdicht verpacken und einfrieren, bis ich mich endlich wieder im Dunkel deiner Augen verlieren kann und mich dort auf ihrem Grund wiederfinde. Immer wieder tragen mich meine Füße hierher, von ganz allein, vor dieses schmale Fachwerkhaus. Hier hast du gewohnt, letzten Monat noch, und ich auch. Oben in der winzigen Dachkammer, vor 500 Jahren. Selten nur sehe ich jemanden hineingehen oder herauskommen, aber niemand ist dabei, dem die Haare so unvergleichlich vors Gesicht fallen wie dir, sobald du dich über deine Arbeit gebeugt hast. Oder wenn du meinen fragenden Blicken ausgewichen bist. Ein dichter Vorhang, hinter dem du zuweilen verschwunden warst. Manchmal steht zufällig ein Fenster offen. Ich sehe jemanden durchs Zimmer gehen, aber du bist es nicht. Jakob, hast du es geschafft, mir durch die Zeit zu folgen? Wenn ja, wo steckst du? Kann es sein, dass sie dich hier nicht haben wollten? In deinem Haus, im Haus deines Vaters? Muss ich dich in den Plattenbaugebieten suchen, an den südöstlichen und nördlichen Rändern der Stadt? Hast du dort Unterschlupf gefunden? Oder hast du dir in deiner Not einen Schlafplatz in einer abrissreifen Baracke hinterm Bahnhof gesucht? Jakob, hast du überhaupt ein Bett gefunden? Hast du Geld, um dir Essen zu kaufen? Kommst du klar mit all den Dingen hier bei uns, die dir wahnsinnig fremd sein müssen? Autos, Ampeln, elektrischer Strom, Geldautomaten. Ich würde dir so gern helfen. Ich werde nicht aufgeben, nach dir zu suchen. Auch wenn ich nicht weiß, ob es für dich überhaupt einen Weg hierher gab oder gibt. Hat sich die Tür ins Labyrinth unter dem Domberg noch einmal geöffnet? Ich habe sie nie wieder entdecken können. Ob du es wohl akzeptieren könntest, dass meine Haare kürzer sind und ich keine bodenlangen Kleider mehr trage, sondern Jeans und T-Shirts? Ich drehe am Ring, den du mir über den Finger gestreift hast, an jenem fernen Frühlingstag. Erinnerst du dich? Ich drehe an dem Ring und eine unmögliche Hoffnung regt sich in mir, dies könnte ein magischer Ring sein. Auch wenn du ihn mir nur aus einem winzigen Stoffrest genäht hast und er inzwischen ringsum völlig ausgefranst ist. In unbeobachteten Momenten rutscht er mir vom Finger. Ich muss aufpassen, ich muss ihn hüten. Er ist die letzte Verbindung, die ich zu dir habe. Ich drehe und drehe an dem Ring und nichts passiert. Die Sonne flirrt durch die Gasse. Ich muss weiter. Ich kann nicht stundenlang vor diesem Haus stehen und es beobachten. Auffälliger als ich hat wahrscheinlich noch nie jemand ein Haus belauert. Gib mir ein Zeichen, Jakob, wo ich dich finde. In meiner eigenen Zeit. Im Jahr 2018.
Die Bücherbar mit Richard Schäfer, jeden dritten Mittwoch auf der freien Sendefläche von Radio Frei ab 14 Uhr. Ingrid Annel liest jetzt aus ihrem Kinderbuch Floriane Blütenblatt, 36 Seiten pures Elfenabenteuer, ein Feenbuch für Kinder von 3 bis 10 Jahren, erschienen im Krätz Verlag im Januar 2020.
Am Rande der Stadt Bachstedt, noch ehe der Wald beginnt, liegt zwischen Gärten und weiten Feldern ein kleiner Garten mit einem kleinen Haus darin. Man könnte sogar sagen, ein winziger Garten mit einem winzigen Haus. Aber so ist es genau richtig, denn dort lebt Floriane Blütenblatt und die ist auch ziemlich winzig. Als Floriane geboren wurde, beugten sich 5 Patentanten neugierig über ihre Wiege. Eine, die griesgrämige Pellartunia, schrie laut auf und kreischte, »Ih, schaut mal, das arme Kind hat einen grasgrünen Daumen, das gehört sich nicht für eine Elfe.« »Ach, alles halb so wild«, meinten dagegen die anderen 4 Patentanten. Die Farbe wird sich verlieren, sobald die Flügel zu wachsen beginnen. Aber so ein grüner Daumen ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass dieses Elfenkind später eine tüchtige Gartenelfe wird. Wir wollen sie Floriane nennen. Floriane Blütenblatt. So redeten die anderen 4 Patentanten Anemona, Rosmarina, Thymiane und Melissa an der Wiege des Elfenbabys durcheinander. Und sie behielten recht. Als Floriane die Flügel wuchsen und sie Flücke wurde, verblasste das Grün an ihrem Finger. Aber Grün ist noch heute ihre Lieblingsfarbe. Floriane kleidet sich am liebsten von Kopf bis Fuß in grüne Kleider, Jacken, Hosen, Schuhe. Nur manchmal muss es unbedingt eine mohnrote Mütze sein oder ein paar sonnenblumengelbe Regenstiefel oder ein veilchenblauer Schal. Floriane liebt alles, was grünt und blüht. Für sie gibt es nichts Schöneres, als sich um ihren Garten zu kümmern. Egal, was sie anpflanzt oder sät, alles gedeiht prächtig. Und ich höre mal an der Stelle auf. Das Problem ist, zum einen, dass man hier die Illustration nicht sehen kann, weil allein dieses kleine Häuschen zu sehen ist einfach ein Traum. Was sich die Illustratorin da hat einfallen lassen, das ist so entzückend, dass man das stundenlang anschauen kann. Und das Problem bei diesen Samen, sie hat Samen geschenkt bekommen, Tütchen und Kästchen und Döschen und Schächtelchen, voll mit Samen, hat sie von ihren Patentanten geschenkt bekommen, aber es steht nirgendwo dran oder drauf, was mal daraus wachsen wird. Und das muss sie ausprobieren. Und so wächst zum Beispiel eines Tages in ihrem Garten, wachsen Buchstabenpflanzen, also ein Alphabet-Beet. Und dann fängt sie mit diesen Buchstaben was an. Das ist die erste Geschichte. Und im zweiten Buch wächst auch etwas Merkwürdiges. Da hat sie ein Samenkorn, ein einziges, in einer Tüte, auf der ein Regenbogen schillert. Ein einziges Samenkorn. Und das schillert auch in allen Farben, in allen Regenbogenfarben. Und dann denkt sie, oh, das sieht so kostbar aus. Und wenn da keine Pflanze draus wird, sie pflanzt es ein. Und es passiert erstmal gar nichts. Und sie muss geduldig sein und geduldig. Und das fällt ihr so schwer. Und eines Tages wächst etwas daraus, was aussieht wie normale Erbsen. Da ist sie erstmal enttäuscht, weil sie dachte, das wird eine ganz besondere Pflanze. Aber dann denkt sie, okay, Erbsen mag ich eigentlich auch ganz gern. Sie erntet eine Schote und die ist ungewöhnlich schwer. Und als sie die öffnet, liegen auch keine grünen Erbsenkullern drin, sondern 7 verschiedenfarbige Kullern, die man aber nicht essen kann. Und dann, was damit geschieht und welche Rolle diese Kullern noch spielen, das kann man in diesem zweiten Buch erfahren, wo noch eine kleine Hexe auftaucht, der unbedingt geholfen werden muss, denn sie will ihre Prüfung bestehen. Erst dann bekommt sie ihren Hexenbesen und die Prüfung besteht darin, also sie hat alles bestanden bisher, aber sie muss ein Kraut gegen Einsamkeit finden. Und ob sie das gemeinsam finden, das spielt in der Geschichte eine Rolle.
Damit könnte sie natürlich heute auch noch Geschäfte machen. Ne?
Ja.
Das Kraut gegen die Einsamkeit.
Das Interessante ist, diese ganze Geschichte mit dem Regenbogen und mit der Einsamkeit, die Idee dafür habe ich lange vor Corona skizziert, weil ich dem Verlag damals schon ein paar Skizzen schicken sollte, wie diese Geschichte weitergehen könnte. Und nun hat sich das so gefügt mit diesem Thema Einsamkeit und mit diesem Regenbogensymbol, das da auftaucht, dachte ich, oh, das gibt's doch gar nicht. Das hat sich so...
Kriegt also hinterher noch eine Bedeutung, die es vorher gar nicht vielleicht kriegen sollte.
Ne? Ja, wobei das nicht vordergründig Buch jetzt da drin ist. Es ist wirklich nur diese Assoziation zu diesen vielen Regenbögen, die da in den Kinderfenstern zu sehen waren.
Ingrid, auch hier die Frage, du hast vorhin gesagt, du hast auch hier viel recherchiert. Floriane Blütenblatt wird also nicht, denke ich mal, auf 2 Bücher beschränkt bleiben.
Also ich hoffe sehr, dass es weitergeht, weil da sind noch ein paar Ideen da und die Zusammenarbeit mit Silke Leffler und mit dem Verlag ist einfach wirklich sehr, sehr angenehm. Und ich merke auch, dass die sind zwar für Kinder geschrieben, also sagen wir mal so ab 5 ungefähr, aber ich habe immer wieder mal auch Rückmeldung von Erwachsenen, dass sie sehr dankbar sind für diese Bücher, weil da eben auch Themen angesprochen sind, die Erwachsene so ans Herz gehen. Und das ist einfach auch so ein bisschen der Impuls, der mich dazu bringt, solche Bücher zu schreiben.
Liebe Ingrid, vielen Dank für die impulsive Lesung, für die vielen schönen Informationen. Ich hoffe, dass du alle Wünsche jetzt auch zu Papier bringen kannst und alles, was du noch an Ideen mit dir herumträgst, zeitnah irgendwo an einen Verlag bringen kannst. Und das ist die schwierigste Aufgabe jetzt zur Zeit.
Ne? Schwer.
Und ich drücke dir trotzdem die Daumen und danke, dass du da warst.
Ich danke dir ganz herzlich.
Das war die Bücherbar für den Monat September. Heute mit der Erfurter Schriftstellerin Ingrid Annel. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.